Welche Gedanken kommen dir bei solchen Aussagen, die Gott zu seinem Volk spricht? Zum Beispiel im Alten Testament, da heißt es in Zephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich frohlocken. In Sprüche 8, Vers 17 heißt es, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Dann aus Jesaja 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Malachi 1, Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Im Neuen Testament können wir auch solche Sätze hören. Da heißt es in Markus 10, Vers 21, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Oder Johannes 11, Vers 35, Jesus weinte, und zwar über den verstorbenen Lazarus. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Als der Herr Jesus bei einem Pharisäer eingeladen war, kam eine Frau, die in der damaligen Gesellschaft als Sünderin bezeichnet war und somit auch abgeschrieben war. Sie hatte keine Chance bei den Leuten. Der Herr hatte ihr aber offensichtlich eine Chance gegeben. Und in Lukas Kapitel 7 wird Folgendes berichtet. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin, als sie hörte, dass er, eben der Herr Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Dies war äußerst peinlich für diese feine Gesellschaft. Sowas durfte einfach nicht sein. Und der Herr Jesus versuchte nun den Pharisäern und die damit eingeladen waren, da eine Brücke zu bauen, ihnen zu helfen. Und dann sagte er, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Dinar schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten zum Bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, in Klammern, du Pharisäer, sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hergekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus fragt den Pharisäer, siehst du, schaust du einmal dorthin zu dieser Frau? Beobachte sie. Schau, wie sie handelt. Und er beschreibt sie, wie sie ihre Liebe zum Ausdruck bringt. Und genau darum soll es heute gehen. Das Thema der Predigt heißt, ich liebe dich. Es soll heute darum gehen, wie wir unsere Liebe zum Ausdruck bringen können. Es soll auch darum gehen, dass es keinen christlichen Glauben gibt, der sich nur im Kopf abspielt, wo wir nur Richtigkeiten weitersagen können, der nur Wahrheiten kennt, ohne Emotionen, dass auch unsere Gefühle mit angesprochen werden. Es soll auch darum gehen, dass es sein kann, dass man innerhalb der christlichen Gemeinschaft auch auf Missverständnis stößt und dass andere meine Liebe zum Herrn gar nicht richtig verstehen. Ich liebe dich. Eigentlich eine Aussage, die niemand kalt sein lassen kann. Also wenn ein Mensch einem anderen sagt, ich hab dich lieb, ich hab dich von Herzen lieb, ich schätze dich, dann muss der eine doch aufhorchen. Da ist jemand, der hier sich mir offenbart. Und zwar in einer Weise, die mir gefällt. Wir sind nach dem Willen, nach dem Bild Gottes geschaffen. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, sind wir für Liebe empfänglich. Und wir freuen uns darüber, wenn ein anderer dies auch uns sagt. Wir wissen, ohne Liebe gibt es kein Leben, gibt es kein lebenswertes Leben. Wir sind so gemacht, dass wir auf Liebe antworten können, reagieren können. Die Liebe lässt uns aufblühen. Und Gott sagt zu mir und zu dir, ich liebe dich. Und was tue ich? Gott sagt, an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht an Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfer, Hosea 6, Vers 6. Der Bibeltext, um den es heute gehen soll, steht im Johannesevangelium, Kapitel 12, 1 bis 8. Und es ist in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1118. Also wer eine Bibel sich nehmen will, rechts und links, wo auch die Liederbücher sind, da gibt es solche. Also auf Seite 1118, Johannes 12, 1 bis 8. Ich möchte diesen kurzen Text lesen. Da heißt es: 6 Tage vor dem Passa, übrigens an diesem Tag, also in dieser Zeit wurde auch der Herr Jesus gekreuzigt. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinar verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hatte sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Maria hat mit ihrer Schwester Martha etwas Wunderbares erfahren. Kurz vorher erlebten sie beide, wie der Bruder, der Lazarus, von Jesus von den Toten auferweckt wurde. Das war für sie, ja, wie ein neues Leben. Sie waren sicherlich von dem Bruder sehr abhängig gewesen. Es sieht so aus, dass die Eltern nicht mehr leben und die drei Geschwister waren zusammen und in der Regel verdiente der Mann das Geld und in diesem Fall sicherlich der Bruder und er hatte für die Schwestern gesorgt. Und er hatte sie sicherlich auch beschützt und gerade durch das Eingreifen von dem Herrn Jesus haben sie diesen wertvollen Menschen, den sie sicherlich auch von Herzen lieb hatten, wiedergewonnen. Das hatten sie erlebt. Sie hatten auch danach sicherlich miteinander gesprochen. Wie war denn das, als der Herr Jesus ja unseren Bruder auferweckt hatte? Was hat er mit dir, Martha, gesprochen? Was hat er mit dir, Maria, gesprochen? Da waren ja ein paar Dinge vorher passiert. Der Herr Jesus hat nämlich zur Martha einmal gesagt, das steht in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also kurz bevor er Lazarus auferweckt hat, hat er dies gesagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und danach hat er Martha gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das alles war sehr eindrücklich für sie. Lazarus lebt. Und Jesus, der von sich gesagt hat, er kann nicht nur Menschen zur Auferstehung befehlen, dass sie auferstehen. Er selbst ist die Auferstehung. Ohne ihn gibt es quasi gar keine Auferstehung. Er ist nicht nur derjenige, der Leben gibt, sondern er selbst ist das Leben. Das bedeutet, ohne Jesus gibt es überhaupt gar kein Leben. Er ist der Urheber und derjenige, der auch Leben schenkt. Er ist derjenige, der auch die Auferstehung schenkt und selbst ist er die Auferstehung. Und dann zeigt er in seinem Handeln die Herrlichkeit Gottes. Und das hatte Maria alles so in ihrem, ja, in ihrem kleinen Leben in ein paar Tagen so erlebt. Sie war sicherlich sehr bewegt. Ihr Herz brennt. Was war nun in ihren Gedanken? Sie wollte einfach Dankeschön sagen. Mit allem, was sie hatte. Sie wollte sich als dankbar erweisen. Es wurde ihr immer mehr und mehr bewusst, wer ist wohl Jesus? Und was hat er für mich getan? Sie hat darüber immer mehr nachgedacht. Und die Worte, die man zuerst mal hört, muss man ja mal nachdenken und auf einmal fallen sie ins Herz. Das ist mein kostbarer Jesus. Wer war denn dabei? Wer hat denn das alles mitbekommen? In dem Bibeltext steht, es war ein Lazarus dabei, der ja auch zu Tisch da saß, Martha und Judas wird hier erwähnt. In Matthäus Evangelium Kapitel 26, da wird diese Geschichte auch berichtet. Wir sind von einem anderen Blickwinkel und da heißt es in Vers 6, als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war. Also hier wird berichtet, dass er an einem Ort war, eben in Bethanien, und das Haus gehörte Simon dem Aussätzigen. Wahrscheinlich war er früher aussätzig gewesen Und der Herr Jesus hat ihn geheilt, weil Aussatz grundsätzlich ja nicht heilbar war. Und dann, wer war denn noch? In Vers 8 heißt es, dass die anderen Jünger auch da waren. Denn es heißt hier, als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Also Maria salbt den Herrn Jesus und sie wollte damit etwas zum Ausdruck bringen. Mit was hat denn Maria den Herrn Jesus gesalbt? Das Wort, das hier benutzt wird, Nardos, stammt aus dem indischen Sanskrit und es bezeichnet eigentlich eine Pflanze, die auf dem dem Himalaya-Gebirge wächst, zwischen 3000 und 5000 Meter Höhe. Und dieses Salböl wurde gewonnen aus den Wurzeln dieser kleinen Pflanze. Wenn es hier heißt ein Pfund, dann sollte man nicht wirklich denken, dass es ein Pfund ist, wie wir es heute verstehen, sondern es war ein römisches Maß. Es waren ungefähr 320 Gramm. Und dieses Öl war sehr, sehr teuer. Es kam ja aus Indien. Und wenn Judas sagt, man könnte es für 300 Dinar verkaufen, dann war das ungefähr ein Jahreslohn für einen Arbeiter. So viel hat ungefähr ein damaliger Arbeiter verdient. Es entspricht heute zwischen, sagen wir mal, 15.000 und 30.000 Euro. Also so in dieser Flasche. Es war sehr kostbar. Und weil es sehr kostbar war, ja, hatten auch manchmal die Eltern ihren Töchtern so eine Kostbarkeit mitgegeben als Mitgift. Sollte damit die Heiratschancen der Töchter etwas erhöhen. Aber wir wissen jetzt nicht genau, warum oder woher jetzt Maria dieses Öl hatte. Wenn es Mitgift gewesen war, also als Geschenk mit zur Hochzeit, dann hat Maria hier ihre Zukunft dem Herrn Jesus geschenkt. Schauen wir uns mal Maria, die Schwester von Lazarus, an. Dreimal wird in der Bibel von ihr berichtet. Wie hat sie den Herrn Jesus angesehen? Welche Beziehung hatte sie zu ihm? Zum einen wird von ihr berichtet, dass sie, als der Herr Jesus einmal diese Geschwister besucht hatte, eben Maria und Lazarus und auch Martha, da hatte sich Maria zu den Füßen von Jesus gesetzt. Es war ihr sehr wichtig, steht übrigens in Lukas 10, es war ihr sehr wichtig, die Worte von Jesus zu hören, seine Gedanken aufzunehmen, im Herzen zu bewegen, seine Wünsche, seine Befehle, ja, dass man sich damit beschäftigt. Sie saß als Schülerin und lernte von ihm und das hat den Herrn Jesus sehr gefreut. Er hat übrigens zur Martha gesagt, weißt du Martha, dass du jetzt für uns sorgst, dass wir jetzt Essen haben, das ist schon gut, aber Maria hat das bessere Teil erwählt. Jetzt musst du hören. Es ist für den Herrn Jesus sehr kostbar, wenn es Menschen gibt, auch hier in unserer Mitte, die sich ihm öffnen und sagen, mein Gott, deine Worte sind mir sehr kostbar. Ich will sie aufnehmen. Ich will darüber nachdenken. Sprich zu mir. Maria wusste, worauf es ankam. Die nächste Begebenheit, bei der Maria erwähnt wird, war, als die Beerdigung von Lazarus gerade im vollen Gang war. Da waren noch Juden da, die hatten mit ihr geweint. Und dann kam Martha und die sagte zu ihr, zu Maria, der Meister ist da, er ruft dich. Johannes 11, Vers 28. Und Maria geht zu Jesus hinaus. Und was tut sie? Als Maria dort ankam, Vers 32, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Maria hat viel Vertrauen zu Jesus. Er ist wirklich der Messias, den Gott schickt, und sie fällt ihm zu Füßen. Sie anerkennt ihn als den Herrn, der es gut mit ihrem Leben macht. Und dann sagt sie, wärst du hier gewesen? Ich bin mir sicher, du hättest alles Böse weggewendet. Du hättest unseren Bruder ja nicht sterben lassen. Du hast Kraft, ihn auch am Leben zu erhalten, und du hättest ihn gesund gemacht. Und dann erlebt Maria dieses große Wunder. Ihr Bruder, wie er durch die Kraft Gottes und die durch Jesus kam, zum Leben auferweckt. Und ist es dann nicht verständlich, dass Maria so reagiert? Dass sie alles, was sie hat, ich kann mir vorstellen, dass sie noch einmal so durch ihre Wohnung oder durch ihr Haus gegangen ist. Was kann ich diesem Herrn schenken? Wie kann ich meine Liebe ihm zeigen? Dass sie darüber sich Gedanken gemacht hat. Und dann war dieses Fläschchen mit diesem kostbaren Öl. Für uns gesprochen, in einem Augenblick gießt sie ca. 30.000 Euro auf das Haupt. In Matthäus 26, Vers 7 wird auch vom Haupt gesprochen, und auf die Füße des Herrn Jesus. Und das tat sie öffentlich und mit Hingabe. Sie berührte seine Füße. Sie trocknete das Öl, was zu viel war, mit ihren Haaren ab. So steht's im Text. Siehst du, der du hier im Gottesdienst bist, dabei Dankbarkeit, was geht so durch deinen Kopf? Bei ihr war es so, das ist mein Herr, das ist mein Retter. Er handelte an meinem Leben. Er machte alles gut, mein Bruder lebt, ich vertraue ihm, ja, ich liebe ihn. Leider leben wir heute in einer Zeit, die Satan fest im Griff hat, besonders wenn es bei dem Thema Liebe geht. Satan hat diese Welt sexualisiert. Überall bricht Unmoral und Unzucht in die Herzen der Menschen, schon Kinder werden mit verdorbenen Bildern konfrontiert. Dieses Ereignis von Maria und Jesus wird von der Welt in den Schmutz gezogen. Schnell wird anzüglich darüber gedacht. Aber das war nicht so. Hier handelt eine zutiefst dankbare Jüngerin, die nicht im Traum an irgendetwas anderes dachte, als einfach dem Sohn Gottes ihre Hingabe zu zeigen. Paulus schreibt einmal an seinem jungen Bruder Timotheus, 1. Timotheus 4, Vers 12, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei dem Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Liebe und Keuschheit, das heißt Reinheit, gehören zusammen. Sexuelle Liebe gehört in die Ehe. Und es gibt eine andere Liebe, die man seinen Eltern gegenüber hat, eine andere, die man seinen Kindern gegenüber hat und eine andere, die man seinem Gott gegenüber hat. Und der Teufel verkürzt alles auf Sexualität und verkauft uns das als Liebe. Gehen wir ihm nicht auf den Leim. Und haben wir Mitleid mit solchen Menschen, die nur noch an Sex denken, wenn sie das Wort Liebe hören. Es sind arme, gebundene Leute, die in den Ketten von Satans geführt werden, traurige Gestalten, die Befreiung so nötig haben wie das Brot. Maria bückt sich und gießt ihre teure Habe auf die Füße des Herrn. Und der ganze Raum wurde mit diesem Geruch erfüllt. Wie war das wohl für Jesus? Er war davon berührt. Er schätzte das. Er lobte sie. Er sah darin aber noch mehr. Er sah darin ein Zeichen seines Todes. Es war für seine Beerdigung, für sein Begräbnis. So hat er es ja hier erwähnt. Und tatsächlich, die Frauen, die am Sonntagmorgen zum Grab gehen wollten, fanden ihn nicht mehr. Sie hatten die Salben dabei, um ihn einzusalben. Aber er war schon auferstanden. Jesus dachte in diesem Moment an seinen Tod. Und er hat dann auch diese Frau gesehen, für die er auch sein Leben lassen wird. Wisst ihr, Liebe hilft tragen. Es war sicherlich für den Herrn eine Ermutigung, dies zu erleben. Er wird noch andere Dinge erleben, wenn die Soldaten ihn ans Kreuz nageln und dann die anderen rufen, ja, hilf dir doch selbst, du hast anderen geholfen, hilf dir selbst. Er hat für alle Menschen sein Leben gelassen, aber hier sah er eine dankbare Jüngerin, für die er auch sein Leben lässt. Es war sicherlich eine Ermutigung, denn dieser Geruch war dies für dich, Herr Jesus, für dich, für dich. Die Jünger, die dabei waren, rochen ihn auch, aber für sie war er eher stinkend. Wie kann man nur? Judas bringt es zum Ausdruck. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinar verkauft und es den Armen gegeben? Und er war mit der Meinung ja nicht allein. Auch seine Kameraden schlossen sich dem an. In Matthäus 26, Vers 8 habe ich ja schon mal gelesen. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Sie wussten, am Abend wird Jesus sich wieder waschen. Und dann ist sowieso alles weg. Alles für einen Ausguss. Das ganze Geld. Welche Verschwendung. Und Judas hatte noch eine gute Idee. Man könnte doch das Geld viel effektiver einsetzen. Nebenbei bemerkt, was gehen eigentlich die Jünger an? Was die Frau mit ihrem Geld macht. Was mischen sie sich eigentlich da ein? Hat doch gar nichts mit ihnen zu tun. Die Jünger hatten nicht so an sich gedacht, aber Judas hatte mit seiner Rede eine ganz andere Absicht. Es heißt von ihm, das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war. Und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Er wollte sich sozusagen an dem Geld der Maria selbst bereichern. All dies kann man mit Menschen erleben, die sich in der Nähe von Jesus aufhalten. Sie verstehen meine Liebe nicht und haben manchmal ganz egoistische Gedanken. Wie ist es für dich, wenn du hörst, dass jemand aus der Gemeinde sich arm macht, um zum Beispiel das Reich Gottes zu unterstützen? Wie ist es für dich? Wenn es weit mehr ist als eine Kollekte, die spürt man ja in der Regel nicht, aber ein Opfer schon. Ist es für dich übertrieben? Denkst du, dass man, wenn man doch viel Geld ausgeben will, doch eher soziale oder diakonische Zwecke unterstützen soll, anstatt missionarische, die doch nicht so viel bringen? Übrigens, Jesus hat nicht gesagt, rettet die Welt vor dem Hunger, sondern geht und verkündigt die gute Botschaft von der Rettung der Seele. Ist Maria für dich eine Spinnerin oder ein Vorbild? Was trieb sie zu dieser Tat? Es war das feste Wissen, wer der Herr ist. Es ist Gott, der Sohn. Es ist der Retter. Es ist der, der sich um Menschen kümmert und der wirklich in ihren Problemen helfen will. Und dann überlegt sie auch, was sie durch ihn bekommen hat, ihren Bruder, die Aussage für das ewige Leben und so weiter. Sie sieht den Herrn an und die Gaben. Wie kann unsere Liebe zu Jesus wachsen? Wie kann sie so wachsen, dass auch wir alles ihm hingeben? Dass es mehr ist als Worte, mehr ist als eben die übrige Zeit, die wir vielleicht gerade noch irgendwo haben, oder das noch übrige Geld, dass es einfach alles ist, mehr ist. Wie kann unsere Liebe wachsen? Nur indem wir uns bewusst machen, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Wo wärst du ohne den Heiland? Wo wärst du? Und wo bist du mit ihm? Denk gut darüber nach. Danken kommt vom Denken. Ich muss erst mal darüber nachdenken und mir das bewusst machen. Und dann kann ich auf einmal auch sagen, ja, wenn ich das alles habe, dann wäre ich zutiefst undankbar, wenn ich nicht auch mich ihm hingebe. Wenn das wahr ist, dann soll er mich doch ganz und gar haben. Der Herr Jesus ist in unserer Mitte. Und er hat auch versprochen, er bleibt dort, wo sein Name genannt ist, wo wir uns versammeln in seinem Namen. Und schau, es geht um den Retter, der aus dem Himmel kam, um für dich den Himmel zu eröffnen. Er ist es doch wert, geliebt zu werden. Er ist es wert, mit aller Liebe, die wir haben, ihn zu lieben. Geschwister, lasst ihn uns lieben. Lasst uns ihn so lieben mit unserem Denken, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen und ihn mehr und mehr erkennen. Lasst ihn uns lieben auch mit unseren Emotionen, dass wir ihn loben und ihm sagen, was er uns bedeutet. Lasst uns ihn lieben mit unserem Tun, denn er hat uns zuerst geliebt. Und die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Epheser 6, Vers 24. Amen.